Wort Gottes, und zwar aus Römer, Kapitel 1, Verse 18 bis 23. Römer, Kapitel 1, Verse 18 bis 23. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Soweit Gottes Wort.
Lass uns nochmal zusammen beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass du dich uns offenbarst, auch durch diesen Teil aus deinem Wort. Und ich bete, während wir darüber nachdenken, lass uns dich dadurch mehr erkennen, dir mehr glauben, dir mehr vertrauen. Amen. Es gibt ein bezeichnendes Schauspiel, das sich bei uns zu Hause immer mal wiederholt. Ich suche etwas, Andrea findet's. Es läuft dann ungefähr so ab: Liebling, hast du den Autoschlüssel gesehen? Und sie sagt, ja, hast du vielleicht schon mal in deiner Tasche geschaut? Klar, habe ich. Soll ich mal nachschauen? Okay. Und da ist der Schlüssel. Mit den Jahren habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie sie sucht und wie ich suche. Und sie hat es mir dann erklärt in dem einfachen Satz: Du musst einfach suchen wie eine Frau. Das heißt ganz praktisch: Nimm mal was zur Seite. Schau mal drum herum oder dahinter. Es funktioniert übrigens auch im Kühlschrank. Mittlerweile baut sie diesen Ratschlag liebevoll immer wieder eine Rückfrage ein. Also ich frage: Liebling, hast du meine Weltbörse gesehen? Rückfrage: Hast du schon in deinen Sakkos nachgeschaut? Klar, habe ich. Hast du auch gesucht wie eine Frau? Ich sage: Okay, ich probiere es nochmal, aber am Ende in der Regel findet doch sie es. Ich weiß nicht, ob es allen Männern so geht. Ich habe ein paar Studien gelesen, die sagen, es gibt schon so diese Tendenz, bei sehr vielen so diese Reflexannahme: Wenn etwas nicht direkt sichtbar ist, dann ist es auch nicht da. Dabei müssten wir einfach nur mal nachsehen wie eine Frau. Glücklicherweise habe ich diesen Mangel nicht in allen Bereichen meines Lebens, aber im Haushalt, da zeigt sich schon häufiger mal so dieser Tunnelblick. Jetzt, ich glaube, irgendwo kennt es hoffentlich jeder von uns, dass wir so einen begrenzten Blick auf die Realität einnehmen. Ein Tunnelblick zum Beispiel, ein Blick auf andere Personen, vielleicht im Blick auf unsere Umstände, vielleicht im Blick auf das, was wir eigentlich wirklich zu tun haben. Und es mag sein, wir haben ihn aufgrund unserer Faulheit oder unserer Sturheit oder unserer Gefühlslage. In vielen Bereichen des Lebens ist es einfach hinderlich, lästig. Aber wenn es darum geht, den Ursprung, die Bedeutung, den Sinn unseres Lebens zu finden, dann ist dieser begrenzte Blick auf die Realität folgenschwer. Genau in diesem Bereich ist ein begrenzter Blick allerdings ein ganz besonderes Merkmal gerade unserer Gesellschaft heute. Der Religionssoziologe Gerd Pickel stellt fest, dass es drei große Faktoren gibt, die unsere Zeit heute prägen. Säkularisierung, also Religion spielt im Alltag kaum eine große Rolle. Pluralisierung, es gibt viele Wahrheiten nebeneinander. Und Individualisierung, so jeder glaubt für sich selbst. Diese drei Faktoren in seiner Sicht führen dazu, dass wir in Europa heute unsere Ansichten, unsere Werte immer weniger mit Gott begründen. Sein Fazit lautet dann: Es ist heute viel normaler, ohne Gott zu leben, als mit Gott. Das bedeutet, wenn wir begründen wollen, wie und warum wir leben, haben wir oft alle möglichen Antworten in unserem Blickfeld, aber Gott liegt irgendwo darunter, vergraben, und wir nehmen ihn nicht wahr. Das ist die Feststellung in dem Abschnitt, der heute vor uns liegt. Jetzt, wie kommt Paulus, der ihn geschrieben hat, bitte schön zu dieser Feststellung? Wie kann man behaupten, dass eigentlich jeder an Gott glauben sollte? Lass uns über drei Antworten nachdenken in diesem Text. Drei Gründe, warum jeder an Gott glauben sollte. Grund Nummer eins: Gott ist offensichtlich. Schaut, in den vorhergehenden Versen 1 bis 17 hat Paulus das Evangelium erklärt als die Botschaft, dass Gott durch Jesus, in der Person von Jesus, uns einen Retter anbietet, durch den Menschen wie wir wieder mit Gott ins Reine kommen können. Aber die Frage, die in diesem Moment im Raum steht, ist doch: Warum brauchen wir so eine Botschaft überhaupt? Jetzt in diesem Abschnitt gibt Paulus seine Antwort in mehreren Schritten. Und sein erster Schritt ist einfach die Annahme am Anfang von Vers 18, weil Gott zornig ist. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott ist zornig auf die Menschen. Das steht hier so gewissermaßen als Überschrift über den Rest dieses Kapitels. Und beschreibt ganz grundsätzlich die Situation von uns Menschen im Allgemeinen. So, heute schauen wir uns den ersten Teil dieses Abschnitts an, Vers 18 bis 23, und beim nächsten Mal den zweiten Teil bis Vers 32. Aber diese erste Aussage wirft ja schon die erste Frage auf: Wie zeigt sich denn unsere Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, über die Gott zornig ist? Die Antwort, zweiter Teil von Vers 18, sie zeigt sich daran, dass Menschen die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Das führt zur nächsten Frage: Wie kann Gott behaupten, Menschen wie du und ich würden die Wahrheit, seine Wahrheit, unterdrücken? Wieso sollten wir überhaupt glauben, dass es wahr ist, dass es ihn gibt? Und selbst wenn es Gott gibt, woher sollen wir denn diese Wahrheit kennen? Ich meine, gibt es nicht Millionen Menschen auf der Welt, die noch nie etwas von Gott gehört haben? Wie kann Gott so pauschal allen Menschen vorwerfen, die Wahrheit über ihn zu unterdrücken? Diese Fragen beantworten Vers 19 und 20 mit einer der provokantesten Behauptungen in der ganzen Bibel. Der Behauptung: Gott ist offensichtlich. Jeder Mensch kann Gott erkennen. Du kannst Gott erkennen, ich kann Gott erkennen, und über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten können Gott erkennen. Unabhängig davon, ob sie jemals in einer Kirche waren oder die Bibel gelesen haben. Das ist die Behauptung hier. Denn das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Wie? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, kann seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten, das heißt der Schöpfung, wahrgenommen werden und geschaut werden, sodass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben. So, jeder Mensch hat genügend Beweise um sich herum, um zur Schlussfolgerung, dass es einen Gott gibt, der ihn geschaffen hat und vor dem er einmal Rechenschaft ablegen muss. Egal, ob du geboren worden bist im 4. Jahrhundert in irgendeinem Bergdorf in Bangladesch oder im 21. Jahrhundert in Frankfurt, Gott ist offensichtlich für jeden von uns. Jetzt, wie können wir das verstehen? Wie kann Gott offensichtlich sein, wenn er doch unsichtbar ist? So, einer der deutschen Maler, die ich verehre, ist Adolf von Menzel. Realist aus dem 19. Jahrhundert, aber wenn ich euch fragen würde, kennt ihr Adolf von Menzel, dann würden die meisten von euch bescheiden sagen, nein, denn er ist dann doch nicht so weltberühmt geworden. Anders ist es bei Leonardo da Vinci. Seine Gemälde sind die berühmtesten der Welt. Ja? Mona Lisa, das letzte Abendmahl. So, wenn ich euch frage, kennst du Leonardo da Vinci? Da kann jeder hier, da kann im Prinzip fast jeder in der westlichen Welt sagen, ja, obwohl ihr da Vinci nie getroffen habt, obwohl ihr nie gesehen habt, er ist schon lange tot, weil ihr seine weltberühmten Werke kennt, weil man mindestens mal ein oder zwei seiner Bilder irgendwo gesehen hat. Schaut, bei Gott ist es so ähnlich. Gott ist eigentlich unsichtbar für uns, so wie da Vinci. Aber einige seiner Eigenschaften und Fähigkeiten hat er sichtbar gemacht in seinen Kunstwerken, überall auf dieser Welt verteilt, sodass jeder ihn erkennen kann. Jetzt an diesem Protest, in diesem Punkt regt sich doch in uns irgendwo ein gewisser Protest. Ist Gott als Erklärung für diese Welt nicht eigentlich eine primitive Schlussfolgerung unserer Vorfahren? Legt die moderne Wissenschaft nicht nahe, dass wir unsere technisch fortgeschrittliche Gesellschaft heute, dass wir die Schöpfung und die Welt um uns herum ganz anders erklären können als mit Gott? Ross Dudehead ist Kolumnist der New York Times. Er hat gerade ein neues Buch rausgebracht, was ich letzte Woche gelesen habe, mit dem Titel Glaube. Und er argumentiert, gerade in unserer modernen Zeit heute gibt es mehr, nicht weniger Gründe, an Gott zu glauben als früher. So, er zieht seine Argumente daraus, dass er drei verschiedene Perspektiven für diese Schlussfolgerung zusammenbringt. Okay, erste Perspektive für diejenigen, die so eher naturwissenschaftlich orientiert sind, die Frage, wie lässt sich ohne Gott erklären, dass das Universum bis ins kleinste Detail so perfekt konstruiert ist? Die zweite Perspektive, eher so an die philosophisch Orientierten von uns, wie lässt sich ohne Gott erklären, dass der menschliche Verstand so viele erstaunliche Entdeckungen, Erfindungen, Erkenntnisse hervorbringt? Die dritte Perspektive, eher an die erfahrungsorientierten Personen bei uns, wie lassen sich ohne Gott übernatürliche Phänomene erklären, Träume, Visionen, Wunder, die Menschen immer wieder bezeugen. So, die meisten von uns neigen eher so in die eine oder andere dieser drei Richtungen, aber alle drei zusammen, argumentiert Dudehead, machen es sehr viel einfacher, die Welt mit Gott zu erklären als ohne Gott. Okay, lass uns mal ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, diese drei Perspektiven durchzugehen. Können wir heute in unserer modernen Zeit noch sagen, dass der Anspruch von Römer 1, Vers 19 bis 20 wirklich gerechtfertigt ist? So, hier ist die erste Perspektive. Ein wesentliches naturwissenschaftliches Argument für die Existenz Gottes ist, dass das Universum so perfekt, unfassbar, genau aufeinander abgestimmt ist, dass wenn es auch nur ein klein wenig anders wäre an irgendeiner Stelle, das Leben nicht funktionieren würde. Nehmen wir als ein Beispiel die Erdanziehungskraft. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erdanziehungskraft genauso stark ist, wie sie ist, sodass sie uns das Leben auf dieser Erde ermöglicht und nicht etwa ein klein wenig zu groß oder zu klein, sodass das Leben gar nicht mehr möglich wäre, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr so hoch, wenn ich dir sagen würde, schließ deine Augen und such irgendwo in unserem bekannten, uns bekannten Universum ein einzelnes Atom. Und ich nehme einen überdimensioniert starken Dartpfeil und schließe meine Augen und ich werfe ihn einfach irgendwo random ins Universum und er trifft genau dieses Atom. Das ist ein ziemlicher Zufall. Jetzt, dieser Zufall müsste sich tausende Male, einmal nach dem anderen, immer wieder ereignen. Denn es gibt unzählige solcher Bedingungen in unserer Welt, die genau passen müssen, damit dein und mein Leben überhaupt möglich ist. Der genaue Abstand von der Erde zur Sonne, dass es nicht zu kalt und nicht zu warm ist, die Zusammensetzung der Gase in der Atmosphäre, das Magnetfeld der Erde, minimalste Veränderung, wir wären nicht hier. Okay, so es ist absurd unwahrscheinlich, dass all diese Parameter von sich aus einfach so in diesem lächerlich engen Bereich landen würden, der nötig ist, damit wir leben können. Das heißt, die Forschungsergebnisse unserer modernen Technik heute machen die Wahrscheinlichkeit Gottes nicht geringer, sondern größer. Jetzt, vielleicht bist du weniger dieser wissenschaftliche Typ und denkst, ja, aber am Ende könnte es trotzdem ein halt immens riesiger Zufall sein. Hier kommt die zweite Perspektive, die philosophische Frage. Wie kommt es, dass in diesem perfekt abgestimmten Universum wir das, die Welt um uns herum nicht einfach nur beobachten können, sondern dass wir sie analysieren können, dass wir sie mit unserem Verstand erforschen können, dass wir Naturgesetze erklären können und Schritte und Erfindungen daraus ableiten? Eine typische Erklärung geht ungefähr so. Nehmen wir das Beispiel vom menschlichen Instinkt. Der Instinkt zur Vorsicht, dass wir vorsichtig sind, dass wir manchen Dingen Angst haben, hat sich durchgesetzt bei unseren Vorfahren, weil wenn wir da saßen, du und ich, unterm Baum, und da kommt dieser Säbelzahntiger vorbei, derjenige, der vorsichtig war und gegangen ist, hat überlebt, der andere nicht. Okay, und so im Prinzip ist es auch für die Menschen, die Feuer erfunden haben oder die gelernt haben, Gazellen zu jagen, das war von Vorteil und die haben überlegt. Okay, das ist so Survival of the Fittest, der am besten stärkere, am besten angepasste überlebt. Mag sein, okay, jetzt hier ist die Frage. Der Überlebensdruck der Urzeit, inwiefern erklärt er bitteschön, warum Menschen in unserer Zeit heute, in der Moderne, Jahre ihres Lebens dafür investieren, um eine Relativitätstheorie aufzustellen? Warum Menschen Raketen bauen, um auf den unbewohnbaren Mond zu fliegen? Warum Menschen mikroskopisch kleine Silikonchips erstellen, um Informationen darauf zu speichern? Und warum Menschen völlig überlebensunwichtige Dinge erfinden? Zum Beispiel Regenschirme für Hunde, elektronische Toilettenpapierspender oder Selfie-Sticks. Das menschliche Gehirn geht in seiner Kapazität weit über das hinaus, was wir mit evolutiver Notwendigkeit erklären könnten. Jetzt vielleicht denkst du, das ist mir ein bisschen zu philosophisch, ich bin weniger der Denker, aber mich spricht eher an, was Menschen erleben. Okay, so hier ist die dritte Perspektive. Jede Menge Menschen auf dieser Welt, sogar hier in diesem Raum, können bezeugen, dass es Erlebnisse gibt, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können. Dass sie gehört haben, wie ein Wissenschaftler, wie ein Arzt zu ihnen gesagt hat, hey, ganz ehrlich, das, was da in ihrem Leben passiert ist, nennen Sie es ein Wunder, aber wir können es nicht wissenschaftlich erklären. Zugegeben, das ist der Bereich, mit dem ich mich eher schwer tue. Ist irgendwie alles so subjektiv und vielleicht bin ich da auch mehr von meiner eigenen Kultur geprägt. Und doch, ich habe einen dicken Doppelband in meiner Bibliothek stehen, wo ein Autor auf über 1000 eng bedruckten Seiten akribisch Wunderberichte von überall auf der Welt zusammenträgt und analysiert, um ein zentrales Argument der Aufklärung zu widerlegen, nämlich, dass man in der modernen Welt nicht mehr glauben könnte, dass Wunder tatsächlich vorkommen. Es gibt einfach zu viele Phänomene, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können. Okay, so allein aus diesen drei Perspektiven zusammen, das perfekt abgestimmte Universum, die erstaunliche Kapazität des menschlichen Verstands und zahlreiche übernatürliche Erlebnisse von Menschen überall auf der Welt, schlussfolgern wir sind heute mehr als jemals zuvor überschüttet von Hinweisen darauf, dass Gott existiert. Selbst wenn du noch nie in deinem Leben irgendeinen Bibelvers gelesen hast. Okay, so was bedeutet das für uns persönlich? Es bedeutet entweder eine große Ermutigung oder eine große Warnung. Hier ist die Ermutigung. Wenn du manchmal zweifelst, ist es wirklich vernünftig, in unserer modernen wissenschaftlichen Zeit heute an Gott zu glauben? Ich meine, wenn ich mich umschaue, ist es nicht irgendwie doch ziemlich seltsam. Schau dich um, um festzustellen, heute nicht an Gott zu glauben, erfordert zu ignorieren, was unsere Vernunft uns über die Welt und um uns herum offenbart, heute noch viel mehr als früher. Römer 1, Vers 19 bis 20 bestätigt einfach nur, was wir überall beobachten können. Gott ist offensichtlich. Hier ist die andere Schlussfolgerung, die große Warnung. Warum ist es Gott denn so wichtig, sich überall in der Schöpfung deutlich zu zeigen? Das beantwortet Vers 20. Damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung sind. Damit sie keine Ausrede haben. So, Paulus setzt hier etwas voraus, was er erst später in Kapitel 3, Vers 19 bis 20 erklärt. Eines Tages werden du und ich vor Gott stehen. Wir werden nicht nur Gottes Werke sehen, wie jetzt schon, wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Gott wird Gericht halten über dein und über mein Leben, über alles, was wir gesagt und was wir gedacht und was wir getan haben. Und es wird keine Ausreden mehr geben. Und wenn du dann anfängst zu argumentieren, zu sagen, ja, Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe ja nie richtig von dir gehört. Dann kann es passieren, dass Gott dich an der Hand nimmt und meiner Frau vorstellt. Und dass er ihr sagt, Andrea, stell ihm deine Frage. Hast du gesucht wie eine Frau? Und wenn er dann anfängt zu drucksen, dann wird Gott sagen, ist doch gar nicht schlimm, ist doch gar nicht nötig. Du musstest es gar nicht, es liegt nämlich alles an der Oberfläche. Du wolltest es nicht sehen, wir wollen es nicht sehen. Gott ist offensichtlich und wir unterdrücken von Natur aus diese Wahrheit. Okay, jetzt hier ist die Frage. Wenn Gott so offensichtlich ist, wie er behauptet, warum glauben dann so viele Menschen nicht an ihn? Warum ringst vielleicht selbst du gerade in diesem Moment damit, ob du wirklich Gott dein ganzes Leben anvertrauen sollst oder nicht? Jetzt sind verschiedene Erklärungen an der Oberfläche möglich, aber die Bibel gibt dir eine einzige, ganz grundlegende Antwort auf diese Frage. Sünde. Das ist der Grund in uns. Und das führt uns zum zweiten Grund, warum jeder an Gott glauben sollte. Gott ist unersetzbar. Paulus behauptet, diese Welt, die Gott geschaffen hat, ist vollgespickt mit Kunstwerken und Gott hat uns dort mitten hineingesetzt in sein riesiges Museum, sodass wir nur einen logischen Schluss ziehen können. Wenn Leonardo da Vinci es verdient hat, geehrt zu werden für seine Genialität, die sich zeigt in seinen Gemälden, dann hat Gott es verdient, geehrt zu werden, mit Dankbarkeit und Freude angebetet, wertgeschätzt, bewundert zu werden, respektiert, gefürchtet, geliebt zu werden für tausende Facetten seiner Herrlichkeit. Und seiner Herrlichkeit heißt für tausende Facetten seiner Vollkommenheit, seiner Macht, seiner Weisheit, seiner Schönheit, seiner Güte, seiner Treue, seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe, die sich zeigen in seiner Schöpfung um uns herum. Mit anderen Worten, Gott ist es wert, von uns verherrlicht zu werden. Aber was tun wir stattdessen? Vers 21. Denn obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank dargebracht. Das ist es, was die Bibel Sünde nennt. Nicht einfach bloß ein paar Gebote nicht zu halten, sondern Gott nicht zu verherrlichen. Jetzt, wie passiert das? Wie tun wir das? indem wir Gott ersetzen. Indem wir Gott ersetzen, zuallererst mit seinen eigenen Kunstwerken. Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt, vertauscht in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wir bevorzugen es, Gottes Kunstwerke zu genießen und zu verehren und zu verherrlichen, anstatt Gott, den Künstler. Wir reisen nach Paris, wir gehen ins Louvre, wir stellen uns vor Mona Lisa, wir staunen darüber, wie jeder einzelne ihrer Gesichtszüge mit höchster Präzision dort reingemalt ist und wir sagen, sieh mal, wie großartig sie ist. Wer braucht da schon Da Vinci? Wir preisen Mona Lisa anstelle von Leonardo da Vinci, als hätte sie sich selbst gemalt. Das ist immerhin die erstaunliche Schlussfolgerung des um weiten intelligenteren Menschen, des Physikers Stephen Hawking, weit intelligenter als ich. Das Universum hat sich selbst erschaffen. Seine Schlussfolgerung nach jahrelanger Forschung über Genialität der Schöpfung. Aber jetzt ganz ehrlich, selbst wenn das gerade nicht so deine intellektuelle Schlussfolgerung ist, wir leben doch persönlich sehr häufig genau mit dieser Haltung. Wir verherrlichen unsere Familienpläne, unsere Grillpartys, wir genießen die Sonnenstrahlen und Vivaldis vier Jahreszeiten und wir sind völlig aus dem Häuschen, wenn ein Baby geboren wird. Ein Baby, einfach so. Und Gott spielt nicht wirklich eine Rolle für uns. So, hast du dich schon mal gefragt, warum wir uns darüber empören, wenn wir und vielleicht andere Menschen nicht wertgeschätzt, beleidigt, misshandelt, missbraucht werden, unserer Ehre und Würde beraubt und betrogen werden? Aber warum wir uns kaum oder gar nicht darüber empören, wenn Gott nicht wertgeschätzt, beleidigt, misshandelt, missbraucht, seine Ehre und Würde beraubt und betrogen wird. Warum ist das so? Die Antwort der Bibel lautet, wegen unserer Sünde. Sünde bedeutet, dass wir Gott ersetzen, dass wir andere Dinge für bedeutungsvoller und attraktiver halten und lieber verherrlichen als Gott. Und so schaffen wir uns, jeder auf seine Weise, Stück für Stück unsere eigene Welt. Wir schaffen uns unseren eigenen Garten Eden, in dem nicht mehr Gott in der Mitte steht und seine Regeln, sondern wir. Wir bestimmen. Wir ersetzen Gott als das Zentrum, um das sich unser Leben dreht, von dem unser Leben zusammengehalten wird, und ersetzen Gott mit unserer subjektiven Vorstellung davon, was Sinn und Bedeutung unseres Lebens sein soll. In letzter Konsequenz ersetzen wir Gott mit uns selbst. Jetzt hier ist das große Problem. Gott ist nicht ersetzbar. Es ist Sünde, Gott zu ersetzen. Und dass es nicht wirklich funktioniert, spüren wir, wenn wir ehrlich sind, immer wieder. Darum geht es in den Versen zwischen 21 und 23. Sondern in ihren Überlegungen, das ist der letzte Teil von Vers 21 und Vers 22, verfielen sie auf Nichtiges und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. So, wir meinen, eine Welt ohne Gott und seine Regeln, das ist das Paradies. Aber wir merken, eine Welt nach meinen Regeln ist nicht unbedingt das Paradies für viele andere um mich herum. Und die Welt nach den Regeln viele andere um mich herum ist nicht unbedingt besonders paradiesisch für mich. Und deswegen geraten wir in Beziehungsprobleme und erleben Hate Speech und führen schmutzige Wahlkämpfe. Obwohl das Leben uns unendliche Möglichkeiten bietet, wird es dadurch immer wieder anstrengend und schmerzhaft und bedrohlich. Obwohl wir eigentlich Zugang zu grenzenlosem Wissen haben, fehlt uns doch immer wieder die Orientierung und die Bedeutung und der Sinn des Lebens. Wir merken das tief in uns drin. Aber wir wollen den Grund dahinter nicht sehen. Den Grund, dass es keine übergeordnete Autorität mehr gibt, die alles ordnet. Dass es keinen übergeordneten Sinn gibt, der größer ist als wir selbst und für den es sich zu leben lohnt. So, wenn wir denken, wir sind doch eigentlich klug genug, ohne Gott auszukommen, dann werden wir früher oder später schmerzlich feststellen müssen, Gott ist unersetzbar. Aber es gibt hier noch einen dritten, sehr weitreichenden Grund, an Gott zu glauben. Gott ist zornig. Wir erinnern uns, über all diesen Beschreibungen steht die Überschrift aus dem ersten Teil von Vers 18. Es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Jetzt, wie wird denn Gottes Zorn vom Himmel her offenbart? Wie zeigt sich denn Gottes Zorn? Paulus formuliert das hier bewusst sehr allgemein, wohl weil Gottes Zorn vom Himmel her sich auf verschiedene Weise zeigt. Lass uns mal drei Weisen ansehen. Erstens, Gottes Zorn zeigt sich in der fortschreitenden Bosheit der Menschen und all dem Leid, das das mit sich bringt. Im zweiten Abschnitt, ab Vers 24, heißt es dreimal, dass Gott Menschen dahingegeben hat in ihre Sünden, in ihre Begierden, in ihre Irrtümer, mit all den Folgen, die das mit sich bringt. Wir schauen uns das genauer an beim nächsten Mal. Hier ist die zweite Weise. Gottes Zorn zeigt sich auch in den Umständen der gefallenen Welt. Eine Welt, die vergeht und vom Tod gezeichnet ist. In Römer 8, Vers 20 erklärt Paulus, die gesamte Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nämlich von Gott als Strafe für den Sündenfall der Menschen. Aber dann gibt es noch eine dritte Weise, auf die sich Gottes Zorn zeigt. Er wird sich einmal zeigen in seinem endgültigen Gericht über alles, was wir gesagt, gedacht oder getan haben. Direkt im nächsten Kapitel 2, Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Wow. Jetzt. Wie soll mich der Zorn Gottes dazu motivieren, an diesen Gott zu glauben? Erstaunlicherweise wird der Zorn Gottes als Gottes Empfindung gegenübergestellt einer anderen Seite seiner Empfindung. Bevor Paulus hier im Römer Kapitel 1 ab Vers 18 über Gottes Zorn spricht, beschreibt er in den ersten 17 Versen Gottes Liebe. In Vers 1 betont er, dieser ganze Brief handelt von der frohen Botschaft des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus. In Vers 7, er ist geschrieben an alle Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen in Rom. Merkt ihr, dieser Zusammenhang hier in Kapitel 1 ist eigentlich ein Prinzip, das sich in der ganzen Bibel zeigt. Gott wird beschrieben als ein heiliger, gerechter Gott voller Zorn und zugleich immer wieder beschrieben als ein Gott voller Liebe. Jetzt, das ist herausfordernd für uns. Wie kann Gott voller Zorn sein, zugleich voller Liebe? Was mir geholfen hat, das zu verstehen, war der Umstand, dass ich irgendwann Vater geworden bin. So, ich liebe jedes meiner Kids von ganzem Herzen. Aber es gibt diese Momente, da gesellt sich an diese Seite meiner väterlichen Empfindung eine andere. Meine väterliche Liebe für sie wird ergänzt durch väterlichen Zorn. Und das stellt nicht in Frage, dass ich auch in diesen Momenten meine Kinder liebe, aber es kann bedeuten, dass es sich für sie in diesen Momenten etwas anders anfühlt. Jetzt, in mir ist dieses Verhältnis zwischen väterlicher Liebe und väterlichem Zorn unvollkommen, fehlerhaft, von meiner eigenen Sünde gekennzeichnet, aber bei Gott nicht. Bei Gott ruft Sünde seinen Zorn hervor. Aber bei denen, die ihm vertrauen, ruft Sünde zugleich auch sein liebevolles Mitleid hervor. Lass mich uns das kurz zeigen an einer einzigen Stelle. Im Buch Jeremia, im Alten Testament, Kapitel 31, Vers 20. So, Gott klagt über die Sünden seines eigenen Volkes, das er liebt. Und was ist seine Reaktion? Ist mir Ephraim, also Israel, nicht mein teurer Sohn? Ist er nicht mein liebes Kind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, wegen all seiner Versagen und Sünden, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Merkt ihr, Gott ist nicht nur liebevoll zu uns, wenn wir gut sind, und er ist zornig über uns, wenn wir es nicht sind. Sondern seine Liebe für seine Kinder wird sogar angefacht, wenn seine Kinder unter der Not ihrer Sünde leiden. Jetzt, wie kannst du wissen, ob Gott mit Zorn oder mit Liebe auf dich blickt, wenn du sündigst? Anders gefragt, woran entscheidet Gott, ob er mit Zorn oder mit liebendem Mitgefühl auf deine Sünde reagiert? Es entscheidet sich am Kreuz. Kapitel 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist, das heißt, den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Okay, so. Welche Bedeutung hat also die Tatsache, dass Gott zornig ist für das, was wir glauben? Drei Punkte hier zum Schluss. Erstens, wenn du Gottes gerechten Zorn über deine Sünde entgehen willst, dann versuch nicht, ihn zu beeindrucken, indem du ab heute besser lebst, sondern lauf zuallererst in die liebevollen Arme seiner Barmherzigkeit, indem du Jesus Christus vertraust als dem, der für Sünder wie dich gekreuzigt wurde. Nummer zwei. Wenn du heute bereits Jesus vertraust, dann lass den Gedanken an Gottes Zorn dich nicht in diesem Vertrauen verunsichern. Es kann sein, dass Gedanken in dir aufkommen, wenn du das hier hörst. Ich habe ihn so sehr enttäuscht. Ich habe Gott immer wieder und schon wieder verärgert mit meinen Versäumnissen, mit meinen falschen Entscheidungen, mit meinen sündhaften Reaktionen. Muss Gott nicht zutiefst verärgert sein über mich? Denn denk immer daran, dass so wie dieses Kapitel in diesem Brief mit Gottes Liebe beginnt, jeder Gedanke Gottes an seine Kinder immer zuerst mit seiner Liebe für sie beginnt. Deine Fehler und Sünden, die du bereust, führen Gott nicht dazu, dass er sich zornig von dir entfernt, sondern dass er sich mit Mitgefühl, mit rettender, mitfühlender Liebe zu dir hinwendet, weil er den Zorn über deine Sünde nicht über dir entfachen wird, sondern über Jesus entfacht hat am Kreuz. Christus ist Gottes Trost für den Schrecken von Gottes Zorn. Aber das bedeutet auch, hier sollten wir nicht stehen bleiben, deswegen noch ein drittes. Wenn Gott wirklich so offensichtlich ist, wie er behauptet, sodass kein Mensch eine Ausrede hat, dann heißt das doch, dass jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt, früher oder später Gottes Zorn, seinen gerechten Zorn über Sünde zu spüren bekommen wird. Das ist doch eine zutiefst schreckliche Vorstellung. So, was machen wir damit? Ich höre immer wieder Christen, die aufgrund dieser Vorstellung versuchen, ihr Gottesbild zu verändern, es irgendwie abzuschwächen und sagen dann, ja, aber wenn ein Mensch noch nie von Jesus gehört hat, dann kann er sich ja auch nicht für oder gegen Jesus entscheiden. Und dann wird Gott irgendwie anders mit ihm umgehen. Dann wird er schon einen Weg für ihn finden. Das Problem mit dieser Erklärung ist, Gott sieht es offensichtlich anders. Es steht hier nicht so. Was hier steht ist, Gott ist zornig auf alle Menschen, nicht weil sie seine spezielle Offenbarung in Jesus ablehnen, sondern weil sie seine allgemeine Offenbarung in der Schöpfung ablehnen. So, was machen wir also damit? Achtet mal hier auf den Zusammenhang. Zu den Versen 8 bis 17, unmittelbar davor. Diese Erklärung von Gottes Zorn ab Vers 18, beginnend mit denn, ist für Paulus die Begründung für seine Leidenschaft und für seinen Eifer, das Evangelium auszubreiten zu denen, die es noch nie gehört haben. Das ist es, worüber er spricht in Vers 8 bis 17. So, was die Erklärung von Gottes Zorn in uns bewirken will, ist nicht einfach nur eine allgemeine Glaubensüberzeugung, sondern eine Leidenschaft für die Menschen überall auf dieser Welt und um uns herum, die Gottes gerechten Zorn fürchten müssen, weil sie noch nicht an ihn glauben. So, jeder von uns hat Bereiche im Leben, wo wir irgendwie einen begrenzten Blick auf die Realität einnehmen. Aber wenn es um die Bedeutung, um den Ursprung, um den Sinn unseres Lebens dabei geht, dann ist das dramatisch. Gerade in einer Gesellschaft, in der es normaler ist, ohne Gott zu leben als mit Gott. So, ihr Lieben, es ist wichtig, uns bewusst zu machen, warum jeder an Gott glauben sollte. Gott ist offensichtlich. Gott ist unersetzlich. Und Gott ist zornig. So, wenn du das glaubst, dann hast du, dann haben wir drei sehr gute Gründe, warum wir Jesus brauchen. Und dann lasst uns alles dafür einsetzen, dass wir mehr an ihn glauben und dass mehr andere an ihn glauben. Vater, wir danken dir, dass du dich in deiner Liebe und Gnade nicht von uns ferngehalten und verdeckt gehalten und unbezeugt gelassen hast. Und ich bete gerade für diejenigen unter uns, die noch ohne rettenden Glauben vor dir stehen. Ich bete für diejenigen unter uns, die gerade ringen mit der Frage, welche Bedeutung Jesus tatsächlich für ihr Leben haben sollte. Und ich bete für uns, dass du uns antreibst, durch diese Wahrheiten gemeinsam dafür zu leben. Dass du mehr geehrt und verherrlicht wirst in dieser Welt, wie es dir gebührt. Amen.